Vor 2 Jahren tobte in Israel der Terror. Am 7. Oktober wurde der Grenzzaun nach Gaza überwunden. Kämpfer der Hamas und anderer Gruppen zogen mordend durch die Wüste und nahmen Geiseln. Israel reagierte in den vergangenen 2 Jahren mit massiven Bombardements, legte weite Teile des Gazastreifens in Schutt und Asche. Zehntausende Menschen sollen dabei getötet worden sein. Der Konflikt brodelte auch auf den Straßen Europas, genauso wie in den Regierungssitzen. Israel wurde international kritisiert, Palästina von weiteren Ländern als Staat anerkannt. Nun, 2 Jahre nach Beginn dieser beispiellosen Eskalation des langen Konflikts, gibt es Hoffnung auf dauerhaften Frieden. Wir schalten zu unserem Korrespondenten Pia Heumann nach Tel Aviv. Wir haben das Gespräch übrigens gestern am Donnerstagabend aufgezeichnet. Herr Heumann, guten Tag.
Guten Tag.
Sie kommen gerade aus der Innenstadt, von einem Platz, an dem in den vergangenen Jahren Mahnwachen für die Geiseln gehalten wurden. Was haben Sie dort erlebt?
Das war mehr als Mahnwachen, das war Demonstrationen mit bis zu 100.000 Personen, Menschen, die von der Regierung gefordert haben, jetzt müssen die Geiseln zurück. Das war so einer der Slogans. Und dazu wurden die Bilder der Geiseln gezeigt, um quasi das Ganze ein bisschen persönlich darzustellen. Im Moment herrscht dort keine Kampfstimmung wie in den letzten 2 Jahren, sondern eine unglaubliche Euphorie. Die Leute umarmen sich, die sich kennen. Man singt, man tanzt Volkstänze. Es ist eine ausgelassene Stimmung. Und einfach so ein kleines Aperçu, so gegen 8 Uhr morgens, als die ersten Leute dann, das heißt, es waren schon viele die Nacht über dort, weil man erwartete, dass etwas geschieht in diese Richtung. Aber und gegen 8 Uhr morgens begann es zu regnen. Und das war der erste Regen im Herbst. Auf den wartet man immer sehnlichst, weil es den ganzen Sommer nicht regnet. Und das war so wie ein Zeichen, als ob sich da jemand ganz oben auch noch mitfreuen wollte. Das nur so nebenbei. Also die Stimmung ist sehr euphorisch. Gestern Abend wurde eine Umfrage auf einem israelischen Sender publiziert. Die Frage lautete: Seid ihr für diesen Deal oder seid ihr gegen diesen Deal? 83% haben diesem Deal zugestimmt in der Umfrage, was eine enorm hohe Zahl ist in einer Nation, die sonst über jeden und alles streitet. Aber in dieser Frage sind sie sich einig, die Geiseln sollen zurück.
Es gab ja in den vergangenen 2 Jahren immer wieder einschneidende Ereignisse, über die wir dann mit Ihnen gesprochen haben. Beispielsweise auch der israelische Luftangriff in Katar vor einigen Wochen. Da bestand dann die Befürchtung, dass damit diplomatische Lösungen unmöglich gemacht werden. Nun ist das Gegenteil der Fall. Was ist seitdem passiert?
Ich glaube, der Trump hat sehr geschickt reagiert auf diesen eher ungeschickten Angriff. Übrigens, der Mossad war nicht dabei bei diesem Angriff. Der hat gewarnt, das sei keine sehr gute Idee. Aber das nur so in Klammern. Ein wichtiger Punkt ist es ganz generell, dass der Trump die Unterstützer der Hamas, also Muslimbrüder, Ideologen, ins Boot geholt hat, um die Hamas unter Druck zu setzen. Sie haben diesen Angriff auf Katar erwähnt. Als Netanyahu vor 2 Wochen etwa im Weißen Haus war, da hat der Trump den Netanyahu gezwungen, praktisch den Katari anzurufen und sich für diesen Angriff zu entschuldigen. Das war erstens demütigend für Netanyahu. Das Bild, das man publiziert hat, das sieht er aus wie ein Schuljunge, dem die Lehrerin sagt, jetzt musst du das tun und nichts anderes. Das war das eine. Und er hat sich natürlich die Sympathie der Katari geholt dadurch. Zweitens hat er die Türken ins Boot geholt, um hier eine diplomatische Lösung zu finden. Der Erdogan, der vertritt mehr oder weniger eine Ideologie, die den Muslimbrüdern sehr nahe kommt, ähnlich wie in Katar. Und damit sind sie mit der Hamas-Ideologie praktisch identisch. Und der Trump wusste, nehme ich an, dass die Türken und die Katari Druck auf die Hamas ausüben werden, weil sie bekommen ein Gegengeschäft sozusagen. Die Türken bekommen unter anderem eine F-35 und die Katari bekommen große Investitionsmöglichkeiten.
Das heißt, das, was wir jetzt also sehen, Einigung zwischen Hamas und Israel, das ist bloß ein kleiner Auszug dessen, was da insgesamt gelaufen ist. Und Trump hat nach Ihrer Auffassung jetzt unterschiedliche Akteure da reingeholt, ihnen Dinge angeboten, sie in die Pflicht genommen, so dass jetzt also auch die Anrainerstaaten in der Verpflichtung sind, Hamas und Israel weiter unter Druck zu setzen, damit das auch so bleibt.
Genau. Als weiterer Punkt muss man erwähnen, dass die größten Hamas-Fans in der Region, also der Iran, der da sehr viel Geld hereingepumpt hat, die sind im Moment sehr schwach, die haben kein Geld und sie haben keine Luftabwehr. Das heißt, die Hamas sah sich isoliert. Also ihr Freund, der Iran, ist schwach und ihre anderen Freunde, die Türkei und die Katari, die setzen sie unter Druck, weil die Amerikaner das von ihnen verlangen und weil sie dafür etwas erhalten, wenn sie Druck ausüben. Dann hat Trump festgestellt, dass Militär, dass Israel militärisch schwach ist. Das ist keine sehr überraschende Feststellung. Er nutzt aus, dass die Israelis oder die Regierung diplomatisch enorm isoliert sind, also praktisch vollkommen isoliert sind, mit Ausnahme, sie haben nur einen Freund, die USA. Das heißt, Israel kann es sich nicht leisten, mit den USA einen Konflikt anzuzetteln. Das geht nicht, weil sie dann überhaupt keinen Freund mehr haben auf der Welt, mit Ausnahme von kleinen, wenigen, unwichtigen Staaten. Das heißt, Israel ist von Trump abhängig. Und diese Faktoren hat Trump ausgenutzt, um eben diesen Deal durchzudrücken, zusammen mit seinem Schwiegersohn, der da eine sehr wichtige Rolle gespielt hat.
Seit dem Oktober 2023 haben wir ja den Regime-Change in Syrien, wir haben den Angriff auf den Iran, wir haben das Vorgehen im Libanon mit den Pager-Attacken. Das waren Zeichen militärischer Stärke, ein militärischer Angriff der Israelis auch auf ihre Nachbarn. Ist das jetzt ein militärischer Sieg? Also zu zeigen, wir sind wer, mit uns sollte man sich auf keinen Fall anlegen und wir bekommen am Ende das, was wir wollen. Würden Sie das so interpretieren?
Das war sicher die Absicht. Also das große Problem Israels nach diesem 7. Oktober 2023 war, dass Israel die Abschreckungskraft verloren hat. Also die umliegenden Länder müssen festgestellt haben, das ist ja ein Spinnennetz, dieses Israel, das kann man quasi mit Turnschuhen in die Knie zwingen. Und deshalb musste Israel so stark reagieren, wie es eben reagiert hat, um diese Abschreckung wiederherzustellen. Die anderen Beispiele, die Sie erwähnt haben, Libanon und Iran, das geht ein bisschen in dieselbe Kategorie, wobei der Iran war, ich würde fast sagen, objektiv eine große Gefahr mit den Raketen und mit dem Atomprogramm. Und das war nicht nur Abschreckung, sondern das war Prävention, ähnlich mit der Hisbollah. Die Israelis haben ja eigentlich nie geglaubt, bis zum 7. Oktober 2023, dass ihnen Gefahr drohe von der Hamas. Da haben wir auch schon darüber gesprochen. Das war so das Konzept, dass die Leute bekommen Geld von Katar, 30 Millionen Dollar pro Monat. Und dass die werden ja nicht so blöd sein, dieses Eldorado, sage ich jetzt mal, aufs Spiel zu setzen und Israel anzugreifen. Es ist vielleicht noch interessant zu sehen, wie sich die Stellung der Türkei verändert hat. Durch diesen Deal mit der Hamas hat die eigentlich eine sehr starke Position bekommen. Das entspricht der Regierung, die eine Art neo-osmanisches Projekt anstrebt. Wenn man so will, die Iraner ersetzen als starker Faktor im Mittleren Osten. Das will ja Israel ja auch sein, ein militärischer Faktor im Mittleren Osten. Das könnte einen Konflikt, einen neuen Konflikt heraufbeschwören zwischen den beiden Ländern, der sich dann vielleicht in Syrien akzentuiert, weil beide haben dort ihre Interessen, die Türken und die Israelis. Das ist vielleicht eine Beruhigung des Gazastreifens, aber das wird vermutlich nicht zum ewigen Frieden in der Region führen.
Wenn wir das jetzt interpretieren als militärischen Erfolg Israels, müssen wir auch darauf schauen, was das am Ende gekostet hat. Sie haben von einer internationalen Isolierung gesprochen. Es ist ja auch unfassbar viel Wut auf Israel da, Hass auf Israel, ja sicherlich auch Hass auf Juden. Das spürt man auf Straßen in Europa, egal Mailand, Spanien oder auch Deutschland. Und man hat dort Verwüstung angerichtet. Jeder mit einem neutralen Auge guckt auf den Gazastreifen und denkt sich, was ist da passiert? Wie schwer wiegt das, was Israel jetzt an Schuld auf sich geladen hat? Oder würden Sie überhaupt von Schuld sprechen?
Ich sage Ihnen jetzt, was man in Israel darüber denkt oder was die meisten Israelis darüber denken. Die haben null Empathie für die Palästinenser in Gaza. Und zwar nicht nur, weil der 7. Oktober ein Massaker war, bei dem 2500 Menschen, glaube ich, umgebracht wurden, gefoltert wurden, vergewaltigt wurden, sondern auch, was danach geschah. Es gibt keine einzige Meldung, wonach ein Palästinenser einem Israeli gesagt hätte, hey, dort ist noch eine Geisel, die könnt ihr herausholen. Also da gab es null Hilfe aus der Bevölkerung. Das war zum Beispiel in Nazi-Deutschland oder in Polen unter deutscher Besatzung, war das vollkommen anders. Da haben die Bürger dort den Juden geholfen, sie versteckt, ihnen aus dem Land geholfen. Das war etwas ganz anderes. Ich will das nicht schönreden, was dort passiert ist. Aber das gab es in Gaza kein einziges Mal bei 2 Millionen Einwohnern. Was die Leute erzählen, die zurückkommen, das sind alles Schauermärchen. die aber einen sehr hohen Wahrheitsgehalt haben, weil man sieht das den Leuten an, wie sie zurückkommen nach der Geiselhaft. Deshalb gibt es null Empathie. Jetzt natürlich, wenn man die Bilder sieht aus Gaza, das sieht schrecklich aus, vollkommen einverstanden, aber diese Bilder werden hier praktisch nicht gezeigt oder nur aus einem Winkel, der das ein bisschen, sagen wir es mal, abdämpft. Also man sieht nicht die Bilder, die man in der Schweiz oder in Deutschland sieht am Fernsehen, sondern man sieht diese Bilder stark abgedämpft. Die Journalisten, die hereingehen nach Gaza, die sind alle mit militärischer Begleitung. Das heißt, sie bekommen die Sicht der Armee präsentiert und keine andere, also nicht die Sicht der Palästinenser. Das heißt, die Leute wissen hier eigentlich schon, dass dort 80% zerstört worden ist. Diese Statistik kennt man hier. Aber sie sind sich nicht des Ausmaßes bewusst, dass dort angerichtet worden ist.
Wie schätzen Sie denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass diese beiden Seiten jetzt wirklich in friedlicher Koexistenz leben können und eine Zukunft in Gaza einkehren kann?
Im Moment überhaupt nicht. Das ist kein Friedensvertrag im Moment, sondern weder Israelis noch die Hamas können anders im Moment, aus Gründen, die ich erwähnt habe. Auf beiden Seiten ist der gegenseitige Hass enorm. Das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber das ist so. Ich meine, die Palästinenser in Gaza haben sicher gute Gründe, die Israelis nicht allzu stark zu lieben. Und die Israelis umgekehrt sind enttäuscht von den Palästinensern, weil es erzählen Leute vor allem im Süden des Landes, also in den Kibbutzim, dass sie den Palästinensern geholfen haben. Also eine Frau zum Beispiel hat erzählt in einem Rundfunkinterview, dass sie ein krebskrankes Mädchen aus Gaza herausgefahren hat, um sie in ein israelisches Spital zur Behandlung zu fahren. Und zum Dank hat der Vater dann bei diesem Überfall am 7. Oktober die Familie umgebracht. Das sind vielleicht Einzelfälle, das klingt so, aber es sind eben nicht Einzelfälle, sondern das war abgesegnet von der Bevölkerung in Gaza. Die hatten eine Ahnung etwa, was läuft, und sie wussten auch, was im Moment läuft, aber es hat niemand etwas gesagt. Und aus diesem Grund ist eine Koexistenz, da ist das Misstrauen, vielleicht ist es nicht mal Hass, aber das gegenseitige Misstrauen ist so groß, dass ich da auf absehbare Zeit keine friedliche Koexistenz sehe. Ich glaube, das wollen vielleicht auch die Palästinenser nicht, weil die haben auch einiges erlebt von den Israelis, sodass ich hier sehr skeptisch bin, dass da eine friedliche Koexistenz auf absehbare Zeit eine Chance hat.
Nun gibt es aber zunächst einmal eine Einigung auf erste Schritte. Wir bedanken uns bei Pierre Heuermann, unseren Korrespondenten in Israel.
Ich bedanke mich.